Einen guten Morgen euch allen. Danke, dass wir hierher kommen können. Wir haben uns gefreut, dass wir hier sein können. Und heute ist ja ein spezieller Tag. Wir haben ja vor 2 Wochen haben wir das Reformationsfest gefeiert. Und beim Reformationsfest wird ja vor allen Dingen die Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben durch die Gnade gefeiert. Das ist ja das Kennzeichen vom Reformationstag. Wir werden ohne Werke, ohne des Gesetzes Werke, werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Das ist eine unglaubliche Message, und zwar für die ganze Welt. Also da müssten alle Menschen denken, bis an das hinterste Ende von der Welt. Das ist nicht eine Botschaft nur für ein paar wenige, sondern diese Rechtfertigung ist eine grundsätzliche Entscheidung Gottes, dass wir durchs Vertrauen in Gott aufgrund seiner Gnade, und die Gnade besteht ja darin, dass Christus sich hingegeben hat für uns. Das ist der Grundgedanke vom Reformationsfest. Heute, 14 Tage später, haben wir ein anderes Fest. Das ist der sogenannte Totensonntag. Das ist der sogenannte Ewigkeitssonntag. Und beim Ewigkeitssonntag, da fragt man natürlich, was bringt denn die Rechtfertigung allein aus Glaube? Das ist ja eine Sache zu sagen, wir werden gerechtfertigt. Aber die Frage ist dann, was bringt eigentlich die Rechtfertigung? Was bringt die Versöhnung mit Gott? Und da haben wir ein zentrales Wort von Jesus in Johannes 5, Vers 24. Und in Johannes 5, Vers 24 sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem vertraut, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, denn er ist jetzt schon vom Tod zum Leben hinübergezügelt. Ich sage es nochmal, weil das ist eigentlich der Kernsatz für den Totensonntag beziehungsweise der Ewigkeitssonntag. Christus hat gesagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem vertraut, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen, hinübergezügelt, heute schon. Also die Unterstreichung ist bei ewiges Leben. Deshalb nennt man diesen Tag auch den Ewigkeitssonntag. Und ich möchte heute Morgen nicht so sehr den Totensonntag zelebrieren. Da redet man dann sehr vom Endgericht, da redet man von den zukünftigen Dingen und so weiter. Sondern ich möchte heute wirklich dieses Thema Ewigkeitssonntages möchte ich mit euch etwas anschauen, denn die Frage ist natürlich, was hat da Jesus mit dem Ganzen zu tun? Und das wäre der dritte Punkt, was hat Jesus mit dem Allem zu tun? Das wäre heute Morgen so der Inhalt meines Inputs. Ich habe euch so Zettel verteilt, das soll so ein Handzettel sein, den ihr dann mitnehmen könnt und der für wichtig ist, für das, was ich nachher bringe. Ich möchte aber zum Anfang, gebetet haben wir ja schon, Feste, muss ich jetzt nicht noch beten. Also ich denke, das ist genug, aber was ich machen möchte, ich möchte doch am Anfang kurz ein kleines Zeugnis meinerseits weitergeben, nachdem der Herr Spurgeon, ja gesagt hat, das hast du ja vorgelesen, wir sollen Ausschau halten nach Gebetserhörungen. Vielleicht habt ihr das auch gehört in dem Zitat, das man vorgelesen hat. Und ich habe eine wunderbare kleine Gebetserhörung zu melden, denn ich bin wirklich von einem, also erstens mal 6. November ist mein zweiter Geburtstag, wenn man so will, nach meinem bösen Unfall, oder dritter, ich weiß gar nicht, wie man zählt, erster, zweiter, dritter Geburtstag. Und das sind wir natürlich sehr dankbar und sind sehr darüber gefreut. Aber was anderes ist passiert, wo es so auffällig war, und das möchte ich doch kurz an Anfang stellen, nämlich ich hatte eine Diagnose von einem Leistenbruch, von dem ich man musste das operieren. Aber ich musste nach Moscha im Tessin und dann war ich beim Arzt. Dann hatte ich auch Probleme mit dem Ohr und so war ich sehr verzagt. Das war 3-4 Tage vor meinem Auftritt in Moscha und dann hatte ich diese Diagnose. Und die Ärztin hat gemeint, man muss das relativ schnell machen. Und da war ich sehr, wie soll ich sagen, durcheinander. Und als ich aus der Praxis ging, ging ich dann, ich war so durcheinander, ich musste dann mit dem Bus heimfahren. Bin dann da in Aarau, Bahnhofstraße, und bin dann zum Manor, zur Busstation, und da habe mich dann abgefunden, was macht man in Moscha? Das ist ja nicht einfach, so in kurzer Zeit jemanden zu finden, wo mich ersetzt. Und da kamen zwei, ich sage jetzt mal, Brüder aus der Minoritätsgemeinde, kamen die Bahnhofstraße entlang. Und die habe ich noch nie, nach 40 Jahren noch nie in der Stadt gesehen. Aber das sind solche, wo ich immer wieder in die Stadt gehe und dann Leute fragen, ob man für sie beten soll und wollen auch da ein bisschen das Evangelium weitergeben. Und diese beiden haben mich dann erblickt, wie ich da stand an der Bushaltestelle. Und der eine von denen ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Dieter, du siehst ja gar nicht gut aus. Der hat wie so den Eindruck gehabt, das stimmt was nicht so recht mit ihm. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe natürlich jetzt ein kleines Problem, eigentlich Operation und andererseits das Problem mit dem Hören. Und ich muss in 3 Tagen muss ich nach Moscha. Und ich kann doch jetzt nicht abtelefonieren. Ja, nur, da tun wir halt dafür beten. Und dann inmitten der Bevölkerung an der Busstation haben sie dann ganz herzinniglich für mich gebetet. Herr, entweder soll es klappen, das mit Moscha, und dann soll er mir Kraft geben. Von der Heilung haben sie gar, ich habe nicht extra aufgepasst, aber von der Heilung haben sie gar nicht groß was gesagt. Aber sie haben gebetet um Kraft und für eine klare Entscheidung, was Moscha anbetrifft. Und so sind wir dann nach Moscha gegangen. Und die Schmerzen waren da, dann viel Schmerztabletten mitnehmen müssen. Und dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass ich auch ohne Schmerztablette auskomme, was mich mal schon gefreut hat. Und dann sind wir heimgekommen und dann war ein Termin, war abgemacht für die Operation. Und dann musste ich wieder einen Einsatz machen bei YM, also in Wieler, Jugend mit einer Mission. Und dann haben wir den Termin wieder verschoben. Ich denke jetzt auf diese Zeit, jetzt irgendwann Mitte, Ende November, gell, Schatz, irgendwo Ende November wäre die Operation dran gewesen. Und als dann die Sache ernst wurde, habe ich gesagt, wo werde ich überhaupt operiert? Es war kein Schmerz, nichts mehr war da. Und dann ist unser Sohn, der Andreas, mal wieder bei uns vorbeigekommen, hat mich besichtigt. Und er sagte, ich schreibe dem Arzt, der mich eigentlich hätte operieren sollen, ich schreibe dem, ist ja Kollege von ihm, Operation nicht nötig. Das ist in Ordnung. Ja, und dann bin ich dann vor 2, 3, 4 Tagen zum Hausarzt, um mich total zu untersuchen lassen für die Operation. Und er hat ja auch nochmal alles Mögliche gedruckt, wo man drucken kann. Und dann hat er gesagt, Sie sind hundertprozentig gesund, er braucht keine Operation. Das war weg. Und das tue ich wirklich jetzt zuschreiben auf die Einwirkung von unserem himmlischen Vater, der mir nicht nur die Kraft gegeben hat, auch unter Schmerzen das zu machen, sondern er ist völlig weg. Die Operation ist gestrichen, ich brauche keine Narkose. Das war ein bisschen Sorge, vor allen Dingen auch von meiner Frau, weil ich hatte ja eine ganze Anzahl von Narkosen vorher. Und das war ja so negativ für mein Hirn. Das war Hirntrauma. Und so braucht es auch keine Narkose. Deshalb stehe ich jetzt glücklich und fröhlich hier, bin dankbar, dass Gott ein kleines Wunder an mir vollbracht hat. Ja. So, also das war mein kleiner Bericht, den ich euch weitergeben wollte. Jetzt aber zu unserem Thema. Ich habe gesagt, unser Thema ist heute Ewigkeitssonntag. Ich betone nicht so sehr den Totensonntag, obwohl, was wir hier gesungen haben, war ja wunderbar. Schade, dass ich die nicht besser kenne, die Lieder. When I die, I fly away. Halleluja, bye bye. When I die, I fly away. Halleluja, bye bye. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Aber ich fliege jetzt noch nicht so weit weg. Aber dann wieder auch das, Thomas, was am Schluss gesungen hast, oder gespielt hast. When we arrive at eternity's shore, where death is just a memory, and tears are no more, we will enter into the wedding hall, oder so ähnlich, bells ring und so weiter. Nochmal lesen. When we arrive at eternity's shore, also in der Ewigkeit, where death is just a memory and tears are no more, we will enter in the wedding hall with bells ringing, irgend sowas. Also, das ist Totensonntag. Aber ich will heute etwas sagen über die Ewigkeiten, also nicht Tode, sondern Ewigkeitstage. Tag. Wir haben gesagt, Rechtfertigung bedeutet ewiges Leben, das wir hier heute schon leben dürfen. Die Frage ist, wer ist denn Jesus? Und dieser Jesus, der hat sich in seinen sieben Ich-Bin-Worten vorgestellt. Ich bin. Ich habe das heute, dieses Zettel habe ich euch dort gemacht. Mit großer Mühe und Not, muss ich ehrlich sagen. Das war nicht so einfach. Das sind die siebenfache, vollkommene Einheit von Jesus. Und durch den Glauben, darum geht mir's, durch den Glaube nehme ich teil an diesem Ich Bin. Also wenn Jesus der ewig Lebendige ist, der ewig lebendige Herr, wo kein Tod mehr da ist, wenn ich im Glauben mit ihm verbunden bin, dann nehme ich teil an diesem Ich Bin. Auch ich bin jetzt schon ewig. Auch ich bin jetzt schon unzerstörbar. Das ist meine Idee ist mein IB. Meine Identität ist meine Ich Bin. Alle Konzentration ist jetzt auf diesem Ich Bin. Und da habe ich ja dieses Lied, habe dahinter drauf, und das lautet: Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber heilen dir. Jetzt kommt's: Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deinen Händen schließe fest mich ein. Ich möchte also heute Morgen ganz stark auf dieses Ich Bin, so wie Jesus von sich sagt, siebenmal, vollkommen, ich bin der ewig Lebendige, so kommt das auch in diesem Lied vor. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Soll dein eigen sein. Dieses Ich Bin, dieses siebenfache Ich Bin. Nun möchte ich das von Jesus her kurz erklären und nachher werde ich das mit diesen Lichtern deutlich machen. Es ist schon so, dass diese siebenfache Ich Bin von Jesus euch nicht unbekannt sind. Sicher hat man darüber schon gepredigt, geredet und Bibelstudium gemacht und so weiter. Und es ist auch wert, denn dieses Ich Bin gilt für die ganze Welt. So wie die Rechtfertigung für die ganze Welt gilt, so wie das ewige Leben für die ganze Welt gilt, so gilt auch dieses Ich Bin für die ganze Welt. Also da dürfen wir an Menschen denken, irgendwie in Papua-Neuguinea oder am Nordpol. Dieser Ich Bin, dieser ewig lebendige Herr, ist für überall der ewig Lebendige. Wo kommt das her? Das ist vermutlich euch bekannt, dass im Alten Testament bereits Gott sich geäußert hat, Gott geoutet hat, er hat sich geoffenbart. In Exodus 3, Vers 14 hat er sich geoutet: Ich bin der Ich Bin. Ich bin der ewig Lebendige. Ich bin der Unwandelbare. Ich bin der ich immer mit euch bin. Ich bin der für euch sorgt, wenn ihr durch die Wüste geht. Das gehen wir alle immer mal wieder durch die Wüste. Ich bin immer bei euch. Das ist der Hauptgedanke. Das wollen wir für den heutigen Sonntag mal festhalten. Ewigkeitssonntag. Nicht so sehr die Totensonntag, sondern Ewigkeit. Ewig ist dieser Gott mit uns. Ich bin, Jesus hat es ja dann in Matthäus 28 am Schluss gesagt, ich bin mit euch alle Tage. Also das ist die Hauptmessage, die wir vom Neuen Testament, vom Evangelium haben, die im gegenwärtig sein von Gott. Und dann wissen wir ja nicht näher, was der Charakter von diesem Ich Bin, der Ich Bin ist. Das ist nicht geäußert worden damals. Aber wo das zweite Mal das Gesetz gegeben wurde, das lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Verse 5 und 6, da hören wir etwas vom Charakter Gottes. Und jetzt dürft ihr auf dem Zettel, habe ich euch draufgeschrieben, damit wir das nie vergessen. Ich bin der Herr, dein Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde verzeiht. Siebenfach wird hier das Erbarmen und die Gnade Gottes beschrieben. Einfach das nochmal hören, es geht um das Ich Bin, denn ich gehöre zu diesem Ich Bin, wenn ich im Glaube mit Christus verbunden bin. Ich bin der Herr, dein Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Exodus 34, die Verse 6 und 7. Jetzt müsste man mal das Bild zeigen, wenn die gute Abisag irgendwo ist, dann müsste man jetzt das Bild zeigen. Ist der Abisag schon verreist? Man weiß ja nicht, ich hoffe, sie ist nicht fly away, oder? Also, ich habe ein... Yes, that's it. Wunderbar. Der Thomas hat vorher einen Text von Hebräer 1 hier projiziert und da kommt ja ganz deutlich der Ausdruck, dass Jesus entweder die Widerspiegelung der Herrlichkeit oder ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Und das möchte ich, dass wir dieses Bild mal anschauen, als siebenfache Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Das finde ich ein wunderbares Bild, wo uns ein gewisser Eindruck geben kann, was es heißt, dass Christus die Herrlichkeit widerstrahlt, reflektiert. Ja? Und das möchte ich jetzt erklären mit diesen verschiedenen Ich-Bin-Worten von Jesus. Und jeweils frage, was bedeutet das für mich? Was bin ich und was habe ich? Was bin ich und was habe ich? So, hier fangen wir an mit dem ersten, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Da frage ich ganz einfach, was sagt hier Jesus aus? Ganz einfach ausgedrückt, das Brot des Lebens, das können wir nachlesen in Johannes 6, da geht es um die Vergebung. Vergebung ist das Brot des Lebens. Der Ausdruck, der hier für Leben verwendet wird, ist nicht sozusagen das Biologische, sondern das ist das vom ewigen Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist das Brot, wo dieses Leben nötig hat. Da werden wir mit unserem Leben werden wir ernährt, mit der Vergebung. Und wenn ich frage, was bin ich angesichts dieses Ich bin, dieses ersten Ich bin-Wortes, was bin ich? Dann lautet meine Antwort, ich bin einer, der täglich aus der Vergebung leben darf. Ich bin jemand, der täglich aus der Vergebung leben darf. Das haben wir gehört im Zusammenhang mit der Reformation. Ich bin der, der täglich von seiner Schuld befreit werden kann. Und das ist was Ungeheures. Ich bin jemand, der aus der Vergebung leben kann. Jeder von uns braucht so ein tägliches Brot. Das ist ja auch etwas, was Jesus in seinem Gebet dann eingeschlossen hat. Vergib uns täglich unsere Schuld. Auch dort bringt er es im Zusammenhang mit dem Essen. Ja? Vergib uns unsere Schuld. Also verherrliche deinen Namen, geheiligt werde dein Name, dein Komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, das heißt, vergib uns unsere Schuld. Das dürfen wir mitnehmen. Er meint mit dem täglichen Brot, meint er jetzt nicht unser alltägliches physisches Brot, das wir brauchen, dafür sorgt er sowieso, sondern dieses tägliche Brot, das wir täglich nötig haben, ist eben die Vergebung unserer Versagen und so weiter, unseres Misstrauens und so weiter. Also nochmal, ich bin einer, der aus der Vergebung lebt. Das ist mein erstes Licht, das ich anzünde. Ich bin, das ist meine ewige Existenz. Und das ist das Licht, das ist die Ausstrahlung, in der ich stehe. Ich bin einer, dem jeden Tag die Schuld vergebe ich. Es wäre ja ideal, wenn wir einmal so geschaffen worden wären, dass wir nicht mehr in Schuld fallen. Aber wir können es nicht vermeiden, dass wir eine der größten Nöte für unsere Vergebung ist, sage ich jetzt einmal, auch ein immer vorhandenes kleines Misstrauen, dass es Gott eben doch nicht gut mit uns meint. Es gibt Zeiten, da geht es uns gut und so weiter, aber ist Gott wirklich verlässlich? Kann man sich auf ihn verlassen? Also dann, was die Liebe anbetrifft, die Sorge, all das, da muss ich immer wieder neu um Vergebung bitten. Bitte vergib mir wieder dieser Kleinglaube, der bleibt bei uns. Ich habe beim ICF in Oftringen habe ich über toxische Gedanken reden müssen, wie toxische, giftige Gedanken in unser Leben reinkommen. Und wir können es nicht vermeiden. Toxische Gedanken sind giftige Gedanken, die immer wieder auftauchen in unserem Leben. Und ich habe ein interessantes Gespräch geführt im TDS mit einem neuen Mitarbeiter. Und er hat gesagt, das ist für ihn die Alltagsrealität, dass wir giftige Gedanken haben, zum Beispiel Misstrauen, zum Beispiel Sorgen, zum Beispiel Minderwertigkeit, Depression, Angst, Not. Das sind alles toxische Gedanken. Und das ist etwas, wo ganz wichtig ist. Ich habe dann damals gesagt, die toxischen Gedanken können nur besiegt werden, wenn sie mit dem Evangelium behandelt werden. Ohne das Evangelium, ohne das Evangelium von Jesus Christus, können wir toxische Gedanken nicht entfernen. Und die Vergebung ist eines der großen Hilfsmittel, wo unsere giftigen Gedanken wieder verschwinden. Jetzt aber zu dieses Licht. Also nochmal, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das existenzielle, himmlische, göttliche Brot, das ich für mein Leben brauche, und zwar sogar das himmlische Leben, auch das göttliche Leben, das ich schon leben darf. Auch da brauche ich immer wieder neu die Vergebung. Und deshalb ist das Abendmahl so etwas ganz Zentrales für eine Gemeinde, dass wir im Abendmahl sehen können, wie uns jetzt vergeben wird. Und ich denke, ihr macht es ja auch, aber dass wir das regelmäßig machen, auch in unserer Kleingruppe. Die Vergebung ist etwas, was ungeheuer stärkt in unserem Leben, weil wir schuldig werden an uns. Der Hauptgedanke ist, dass wir schuldig werden auch aneinander, nicht nur Gott gegenüber, sondern aneinander, indem wir die Liebe schuldig bleiben. Müssen wir mal nachdenken, wie viel wir Anlässe haben, wo wir nachher sagen müssen, wieder sind wir schuldig geblieben, die Liebe. Wieder ist das Ego im Vordergrund stande. Wieder ist das Ich im Vordergrund stande. Die Egozentrizität, der Egoismus. Also, ich bin, und was ich habe, ich bin also einer, dem die Schuld vergeben wird. Und was ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Ich darf mir gewiss sein, dass ich im Frieden mit Gott leben darf, auch wenn ich morgen wieder in Schuld verfalle. Also dieses Ich bin Vergebung und ich habe Frieden mit Gott. Das ist zu Nummer 1. Ich bin das Brot des Lebens. Dann 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ich bin das Licht der Welt. Im Kontext heißt das, ich habe das Wort Gottes. Das Wort Gottes lenkt mich. Was bin ich also? Was ich mein? IB, mein Ich Bin. Mein Ich Bin ist, ich lebe aus diesem Wort Gottes. Ich bin jemand, der täglich aus diesem Wort Gottes lebt. Ich bin der, der sich leiten lässt durch das Wort Gottes. Jeden Tag. Vor allem Dinge, wir betonen bei uns immer die Losungen. Die Losungen sind immer wichtige Hilfen für unsere Entscheidungen am Tag. Da reden wir drüber. Also, ich bin der, der aus dem Wort Gottes lebt. Und was ich habe, er leitet mich auf rechter Bahn, um seines Namens willen. Er leitet mich auf rechter Bahn, um seines Namens willen. Also dieses Ich bin der, der aus dem Wort Gottes lebt. Und was ich habe, er leitet mich auf rechter Bahn in meinen Entscheidungen. Das spielt vom Alter her keine Rolle, das kann jung und alt, das gehört immer zusammen. Dann, das zünde ich jetzt mal an, also all diese Lichter leuchten da auf und sind ein Zeichen, dass wir Anteil haben an dem großen Ich Bin von Jesus. Ich bin. Hier kommt's. Hier. Das zweite Licht. Da merkt ihr langsam, wie dieses Licht auch in unserem Leben aufleuchten kann. Dann kommt das dritte. Ich bin die Türe. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Ich bin die Türe für die Schafe. Ich bin die Türe für die Schafe. Der Gedanke ist, nachdem ich ernährt werde durch die Vergebung, nachdem ich Weisung bekomme durch das Wort Gottes, geht es darum, dass wir in eine Gemeinschaft hineinkommen. Türe heißt, ich habe eine Gemeinschaft, in der ich leben kann. Ich lebe aus der Gemeinschaft, wo ich zu Hause bin. Das ist, ich bin die Türe. Da habe ich eine Heimat jetzt schon in dieser Welt. Also noch einmal, ich bin der, der aus der Gemeindezugehörigkeit lebe. Die Gemeindezugehörigkeit hier jetzt zu den Menschenfischern oder welche Gemeinde man auch zugehört. Ich lebe aus dieser Gemeindezugehörigkeit. Und was habe ich? Was habe ich? Ich habe eine irdisch-himmlische Zuhause jetzt schon. Ich habe eine himmlisch-irdische Zuhause jetzt schon. Die Gemeinde ist eine Heimat. Die Gemeinde ist eine Familie, wo man füreinander da ist. Das ist wieder ein weiteres Licht. Also, was ich bin, ich lebe aus der Gemeinde. Was ich habe ist, ich habe eine irdisch-himmlische, göttliche Heimat schon in dieser Welt, wo man füreinander da ist, wo man einander ermutigt, wo man einander ermahnt, wo man einander tröstet, wenn man durch Schwierigkeiten geht. Wir wollen uns hier ans Wort von Jesus erinnern. Der hat gesagt, ich werde eine Gemeinde bauen. Eine neue Art von Gemeinde im Gegenüber zu Israel. Ich werde eine neue Gemeinde bauen. Und jeder, der in dieser Gemeinde ist, der wird vom Tod nicht mehr berührt. Die Tore des Hades haben keine Kraft mehr über die, die zur Gemeinde gehören. Deshalb ist die Gemeindezugehörigkeit ein wichtiger Punkt. Das ist ein Zuhause, wo man Heimat findet, wo man füreinander da ist. Das ist ganz was Wichtiges. Ein drittes Licht. Ich bin, ich habe. Ich bin einer, der zur Gemeinde gehört, ob das jetzt im Ausland ist, ob das hier ist, ob das sogar die unsichtbare Gemeinde ist, aber es ist jemand, wo es ist etwas, wo ich ein Zuhause habe. Dann kommt das vierte, ich bin der gute Hirte. Kapitel 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte und da sage ich mal ganz grundsätzlich, ich bin der, der den guten Hirten kennt. Ich bin der, der den guten Hirten kennt. Ich habe Gemeinschaft mit ihm, ich bin der, der ihm nicht unbekannt ist. Er ist mir vorgestellt worden, ich habe Begegnungen mit ihm. Auch jetzt die Heilung, die ich erlebt habe, ist natürlich ein extremer Fall. Aber da habe ich gemerkt, wohl, der hat hier eingegriffen. Und was ich habe die Versorgung von ihm an Geist, Seele und Leib. Also ich bin und ich habe. Ich bin der, der den guten Hirten kennt. Und ihr wisst ja, dass im Psalm 23 eine wunderbare Beschreibung ist von diesem guten Hirten. Der gute Hirte, Psalm 23, wo wir sicher zum großen Teil auswendig kennen. Und wo genauso schön ist wie der Psalm 34, den der Thomas vorher vorgelesen hat. Interessant ist noch, das möchte ich doch noch sagen, das ist ja die Mitte, wenn man die Menora sieht mit den sieben Lichtern, dann ist das vierte immer das Zentrum. Und es ist interessant, dass in der Mitte, von der Mitte aus werden alle anderen Aussagen beleuchtet und erklärt. Also wenn ich den guten Hirten kenne, dann habe ich auch das Brot des Lebens. Dann habe ich auch Weisung für mein Leben und so weiter. Also das müsst ihr so sehen. Ich habe einfach Menora jetzt nicht mitgebracht, aber das müsst ihr wie vor euch sehen. Das ist der Mittelpunkt. Haben wir den Hirten? Kennen wir den Hirten? Sind wir im Gespräch mit dem Hirten? Dann ist auch für das andere gesorgt. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier auch sehen. Ich bin der gute Hirte. Das heißt für mich, ich bin der, der den guten Hirten kennt. Und was ich habe ist, ich habe die Versorgung für mein Leben an Geist, Seele und Leib. Und jetzt kommt ein ganz gewaltiges Ich bin. Hier nehme ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ja das, was am Ewigkeitssonntag gefeiert wird. Ewigkeitssonntag feiert das ewige Leben. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, wird nicht umkommen, der wird das Leben nicht verlieren. Und ich habe hier mal hingewiesen auf die Begegnung von Jesus mit der Samariterin, wo er zu ihr sagt, es wird eine Quelle in deinem Leben aufspringen, wenn der Heilige Geist in uns einzieht. Und diese Quelle wird dich versorgen bis ins ewige Leben oder wird dich versorgen mit dem ewigen Leben. Das ist ein wichtiger Punkt in Johannes 4, Vers 14. Was bin ich? Ich bin der, der jetzt schon ewig lebt. Ich bin der, der jetzt schon ewig lebt. Und was ich habe, ist ein was? Ein fröhliches und dankbares Herz. Nochmal, ich bin, der jetzt schon ewig lebt. Und was ich habe, ist ein fröhliches, ein dankbares und getrostes Herz. Das ist das Vierte. Ja, das, Fünfte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann kommen wir zu dem Bekannten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ja ein ganz entscheidender Vers, den wir immer wieder auch schon vernommen haben und der uns bekannt ist. Was will der im Grund sagen? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist deutlich, dass er meint, dass er nicht den Weg zeigt, dass er so in seiner Person ist er der Weg zum Vater. Das heißt für mich, einfach ausgedrückt, ich bin jetzt auf dem Weg zum himmlischen Vater. Fly away, fly away. Ich weiß, dass Auferstehung und Leben nicht bedeutet, ich lande irgendwo im Anonymen, sondern ich komme zu einer Hochzeit. Vorhin haben wir das ja so etwas wie gesungen. Ich bin also auf dem Weg zum himmlischen Vater, der erwartet mich, ich habe eine Zuhause im Himmel. Also was ich bin, ist, ich bin auf dem Weg zum himmlischen Vater. Und was ich habe ein ewiges Zuhause, wo mich der Vater empfängt, wo ich sein darf und gehören darf zur ewigen Familie. Also was ich bin auf dem Weg zum himmlischen Vater und was ich habe jetzt schon ein Zuhause. Jesus sagt das ja am Anfang seiner Abschiedsreden, sagt er ja, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also da darf ich jetzt schon sicher sein, dass dieses ewige Leben nicht was Anonymes ist, etwas, wo verschwindet, irgendwo im Nirvana verschwindet, sondern es gibt ein Zuhause und ich werde Gott, den Vater, persönlich kennen. Den, den ich jetzt durch Jesus, der hat ihn mir ja vorgestellt. Wer mich sieht, wer mich erlebt, wer mich erkennt, erkennt den Vater. Ich muss keine Angst haben, dass sich der Vater als etwas anderes entpuppt, denn Jesus hat den Vater vorgestellt. Deshalb tue ich wieder mit großer Freude ein weiteres Licht anzünden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit heißt ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wahrheit, möchte ich jetzt doch nochmal sagen, Wahrheit bedeutet nicht unbedingt der Gegensatz zur Lüge, sondern bedeutet eigentlich die Erschlossenheit, die Unverborgenheit von Gott. Das ist das Grandiose, was in der Welt der Religionen passiert ist. Christus hat Gott als den Vater ans Licht gebracht. Niemand hat vorher gewusst, dass Gott ein liebender Vater ist, von dem gesagt wird in Exodus, barmherzig und gnädig. Also das müsst ihr immer zusammen sehen, barmherzig und gnädig. Und das wird jetzt entfaltet durch diese Ich-Bin-Worte. Und da habe ich immer Teil an dem Erbarmen und an der Gnade für Generationen, darf ich teilhaben. Also, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Die Hauptbetonung ist, ich bin mit Jesus auf dem Weg zum himmlischen Vater. Das ist 14, Vers 6. Und jetzt kommen wir zu 15. Da heißt es nämlich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich muss ja aber schön einen Schluck von meinem wunderbaren Wasser nehmen. Da wäre es super, wenn ich das benutzen könnte. Ja, danke. Das ist gut, danke. Super. Ja, auch das haben wir ja schon so oft gehört. Jetzt darf ich bitte aufs Bild. So, das will ich jetzt ein wenig erklären. Was sehen wir hier? Herodes hat den zweiten Tempel nicht nur renoviert, sondern zum großen Teil auch neu gebaut, groß aufgebaut. Und wenn wir lesen in Johannes 14, also unmittelbar vor Kapitel 15, da sagt Jesus, lasset uns jetzt gehen. Und dann gehen sie nach Gethsemane. Dann müssen sie aber über den Tempelberg, dann müssen sie am Tempel vorbei, am Tempeltor. Was wir hier sehen, ist der großartige Tempeleingang, wie ihn Herodes gebaut hat. Und dieser große Tempeleingang war geziert durch einen riesigen Weinstock, ein goldener Weinstock, der unglaublich Macht und Reichtum zelebriert hat. Und alle Pilger, die zum Tempel kamen, die konnten goldene Dinge kaufen und dann an den Weinstock hängen. Da klettert man rauf. Und dann hat man eine Traube hat man gekauft für viel Geld. Man hat Früchte gekauft für viel Geld. Man hat kleine Äste gekauft. Eine Vielzahl von Dingen hat man kaufen können für sehr viel Geld. Und mit diesem Geld ist der Tempel unterhalten worden. In heutiger Sprache, es ging um Milliarden. Das war ein Betrieb ohne Gleiche. Man denkt, all die Priester, die da angestellt waren, es brauchte ungeheures Geld. Und durch diesen Weinstock und seinen Reben hat der Tempel seine Einkommen bekommen. Und jetzt geht Jesus dort vorbei, schaut dorthin und sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid meine Reben. Jetzt müsst ihr das einmal einfach nachdenken. Ich bin der Weinstock, ich bin der echte Weinstock, ich bin der Weinstock, wo von Gott herkommt und nicht das, was man hier macht. Und ihr seid meine Reben. Wer an mir hängt, wer in mir bleibt, der trägt viel Frucht. Wer in mir bleibt, der trägt viel Frucht. Jetzt zünde ein weiteres Licht an. Das ist so etwas wie der Höhepunkt. Das ist so etwas wie der Höhepunkt all der Ich-Bin-Worte. Denkt mal drüber nach. Alle anderen Ich-Bin-Worte sind Worte, die von unserer Versorgung reden. Da bekomme ich immer etwas. Ich kriege Brot, ich kriege Licht, ich kriege die Auferstehung. All das werde ich empfangen. Jetzt spricht Jesus nicht von Werken, sondern er spricht von Frucht. Werken, nein, wir werden gerechtfertigt nicht aus Werken, aber wir sind Fruchtträger. Schaut euch dieses Bild gut an. 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie habe ich was verpasst. Auferstehung. Also kommt das Licht für die Auferstehung. Das ist halt in der Aufregung. So. Jetzt müsst ihr das eigentlich als eine große Linie sehen, aber man kann es auch so machen. So. Und jetzt kommt, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock. Und ihr seid die Reben. Es ist ganz interessant, dass Herodes war ja nicht beliebt im jüdischen Volk. Er war ein absoluter Herrscher. Er war ja brutal bis zum geht nicht mehr. Aber er wollte Freunde haben. Er war ja selber kein Jude. Er wollte Freunde haben unter den Juden. Und so hat er wegen ihnen den Tempel ausgebaut, weil er wusste, das ist das Hauptgegenstand des jüdischen Glaubens, der Tempel, weltweit bekannt. Und deshalb hat er sich da einen Namen gemacht. Deshalb geht Jesus hier vorbei und sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Ja, jetzt bitte ich euch noch kurz, euch zu konzentrieren, weil jetzt hier haben wir diesen Höhepunkt. Nur hier wird von Frucht gesprochen. Jesus spricht von Frucht. Und zwar im Zusammenhang mit dem Weinstock und seinen Reben. Was ist denn die Frucht, die wir erbringen? Da müssen wir, ich zitiere es, ich habe es nicht draufgeschrieben, da müssen wir seine Rede vorher anschauen. In Johannes 14 redet er von dem, was jetzt die Frucht ist, die kommt, die er dann im Bild von dem Weinstock und den Reben verdeutlicht. Er sagt da in 14, 12, 13 und 14, Johannes 14, 12, 13 und 14, da sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tun. Er wird aber größere tun, denn ich gehe zum Vater. Er verheißt, dass er erhöht werden wird zur Rechten Gottes, wie wir es ja vorher gehört haben in der Einleitung zum Hebräerbrief. Also nochmal, er sagt, wer an mich glaubt, der wird größere Werke tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Was meint Jesus mit Werke? Jesus hat gesagt, sein einziges Werk, Johannes 17, Vers 3, sein einziges Werk war, dass er den Vater verherrlicht. Ich habe mein Werk vollendet, dich zu verherrlichen in der Welt. Alles, was Jesus getan hat, ging um den Lobpreis, um die Verherrlichung, das groß herauskommt, dieser Gott als der Vater. Deshalb nochmal, wer an mich glaubt, der wird größere Werke tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Frage, Herr Jesus, was meinst du denn mit den größeren Werken? Jesus hat große Wunder getan. Was hat Jesus nicht alles getan? Und wenn du mal eine Auslegung lässt über diese Stelle, dann kommt es meistens hinaus auf Wundertaten, noch größere. Aber kann man denn eine größere Wundertat als über Verstehung machen? Kann man denn ein größeres Wundertat machen, als übers Wasser zu laufen? Nein, das ist nicht gemeint. Was sind die größeren Werke? Jesus fährt fort im Vers 13, erklärt es. Das heißt, was immer ihr erbittet in meinem Namen, das werde ich tun. Bitte gut zuhören. Das werde ich tun, nicht wir tun es. Vorher hat er gesagt, die werden größere Werke tun. In Vers 13 heißt es, das heißt, er erklärt es sofort, was immer ihr erbittet und betet in meiner Sache, in meinem Unternehmen, das werde ich tun, damit der Vater weiterhin verherrlicht wird. Damit der Vater weiterhin verherrlicht wird. Das war das Ziel von Jesus von allem Anfang an und das ist das Ziel seiner Erhöhung. Verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. Ich weiß, es ist alles kompliziert, aber ich darf das von euch verlangen, weil es ein wichtiges Wort ist, wo entscheidend ist für die ganze Evangelisation der ganzen Welt. Denn Christus ist ja nicht nur für die Schweizer gekommen oder für die Deutsche oder für ein kleines Volk, sondern er ist gekommen, bis ans Ende der Welt soll das die ganze Welt erreichen. Deshalb nochmal, er sagt in Vers 13, was immer er bittet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird. Was ist denn sein Unternehmen? Was ist denn sein Job? Was ist denn das, was ihm sein Anliegen war? Das lesen wir in 14,6. Nämlich im sechsten Ich Bin-Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand auf der ganzen Welt kommt zum Vater, außer durch mich. Was ist also unsere Sache, die hier gesagt wird? Was immer wir erbitten in der Sache des zum Vater Kommens, das werde ich ausführen. Das werde ich ausführen. Und im Vers 14, in Kapitel 14, wiederholt es. Was immer ihr erbittet in meiner Sache, in meinem Unternehmen, ich, sogar sehr betont im Griechischen, ich werde es tun, nicht ihr werdet es tun. Das ist die Frucht, die wächst am Weinstock und seinen Reben. Wir sind am Weinstock und seinen Reben. Und wenn wir in der Fürbitte für Menschen einstehen, die noch nicht auf dem Weg zum himmlischen Vater sind, wenn wir für Menschen vor dem Gnadenthron einstehen, für Menschen, die nicht auf dem Weg sind, dann beantwortet Jesus unser Gebet. Der Satz ist wichtig. Die Gebete bereiten uns nicht vor auf größere Werke, sondern die größeren Werke sind die Gebete. Ich wiederhole es. Die größeren Werke sind nicht die Dinge, die wir tun auf intensives Gebet hin, dass sie uns vorbereiten für größere Werke, sondern die Gebete sind die größeren Werke, die dann Jesus tut. Deshalb sieht er hier die ganze Welt. Die ganze Welt wird erreicht werden durch seine Jünger. Und das sehen Sie hier. 12 stehen hier da. Und was sehen wir im Hintergrund? Was sehen wir im Hintergrund? Das Einzige, was wir... Sehen wir es? Ja, klar, man kann es sehen. Schwach. Im Hintergrund ist nur ein Gegenstand im Tempel. Und das ist der Brandopferaltar. Und der Brandopferaltar symbolisiert die Gebete, die zu Gott gehen. Die Fürbittegebete. Das ist eigentlich der Höhepunkt jetzt von meinem kleinen Input, das Kapitel 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Für uns, die wir hier sind, und ich weiß, dass viele von euch sich engagieren in dem Unternehmen von Jesus, dass die ganze Welt erreicht wird, mit diesem Ausruf, zum Vater gehen wir durch Jesus. Ich bin der Weg und niemand sonst, nicht sonst. Und jetzt schließe ich hier ab, ihr lieben Leute, ich habe ja hier nochmal ein Licht. Wofür zünde ich denn das jetzt an? Was meint ihr wohl? Nochmal, ich bin eine Rebe am Weinstock, das habe ich noch nicht gesagt. Ich bin eine Rebe am Weinstock meines Herrn. Was habe ich? Ich habe die Gewissheit der Erhörung meiner Gebete. Ich wiederhole, weil das ist ganz wichtig. Was ich bin, Gott sei es gedankt, eine Rebe am Weinstock meines Herrn. Was habe ich? Ich habe die absolute Gewissheit der Erhörung meiner Gebete. Das hat Jesus verheißen. Ich werde es tun, und zwar von meiner erhöhten Position zur Rechten Gottes des Vaters. Das Werk sind nicht die Dinge, die wir tun, sondern die Gebete, die wir in der Fürsprache für andere Menschen einlegen. Die Gewissheit, er wird das Gebet erhören, um den Vater zu verherrlichen. Darum geht es ja. Nicht mich, sondern den Vater zu verherrlichen. Und jetzt zünde ich nur das letzte Licht an. Meine Frau hat gesagt, warum hast du denn 8 Lichter? Da habe ich gesagt, das wirst du schon erleuchtet werden. Hier, hier, hier. Ja, liebe Leute, was singen wir? Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Arme, schließe fest mich ein. Jetzt nehmen wir 2-3 Minuten und tut einmal in eurem Denken, überlege, was ist denn dein Bin? Was bist denn du im Wesentlichen? Was ist deine Identität im Blick auf unseren ewigen Vater, auf unseren Herrn Jesus Christus, der sich für uns dahingegeben hat mit dieser wunderbaren Verheißung, ja, dass die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht werden kann. Nochmal, dass dieses Licht steht für dich und für mich. Was bin ich? Was habe ich? Was bin ich und was habe ich? Ihr versteht meine Frage? Was bin ich im Wesentlichen? Was ist meine Identität? Und was habe ich aufgrund meiner Identität? Denkt mal drüber nach. Ich werde dann abschließen, indem wir das Lied singen, wo heute der einzig richtige Lied ist, also neben den wunderbaren Liedern, die wir vorher gesungen haben, nämlich, fängt mir der Anfang wieder nicht ein. Zeig's mal schnell. Ach, nicht da. Nein. Ich habe noch eine dritte. Ja, das ist hier. Du. Die Auferstandener sei der Lobgesang. Abschließend wird man dieses Lied singen, weil am heutigen Tag loben wir und geloben wir und preisen wir unseren auferstandenen Herrn angesichts des physischen Todes und angesichts der Ewigkeit. Du, unser Herr, unser Auferstandener. Jetzt aber nehmen wir uns noch kurz Zeit und du noch für uns die Frage beantworte: Was ist denn mein Ich Bin? Was habe ich denn aufgrund von meinem Ich Bin? Ja, nehmt mal kurze Zeit. So, was bin ich? Was habe ich? Ich habe es für mich schon lange beantwortet. Ich bin, meine Identität, ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Und was ich habe die ganze Liebe meines Vaters. Ich wiederhole für mich, ich bin. Ich bin das geliebte Kind meines himmlischen Vaters. Das hat mir Jesus verheißen. Und was ich habe die unendliche, unvorstellbare Liebe meines himmlischen Vaters. Ich weiß nicht, darf ich fragen, haben andere auch was gedacht, was sie sind? Dann sag's doch laut und deutlich, dass wir einander hier auch ermutigen. Was bin ich? Was habe ich? Bitte, einfach laut sagen, laut reden. Auch nochmal ein geliebtes Kind. Und was hast du? Haben wir es alle verstanden? Dann bitte steh doch auf und sag es laut nochmal. wunderbar. Ich bin ein Werkzeug Gottes durch Jesus Christus in seiner Kraft. Das ist eine ganz klare Aussage. Das hat zu tun mit unserer Identität, dem wir alle andere kleinere Identitäten unterordnen. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns ja in Moscha kennengelernt. Nein. Wer war das in Moscha? Ja, spielt keine Rolle. Ich habe gemeint, wir hätten uns da getroffen. Ah ja. Was sind andere Ich Bin? Königskind, ich bin ein Königskind. Was habe ich als Königskind? So weit bist du noch nicht. Aber schön, ich bin ein Königskind. Ja, und dann kannst du dir heute noch Gedanken machen, was ich damit habe, wenn ich Königskind bin. Ja. Was sagen andere? Was ist unsere Grundidentität? Um das geht es eigentlich schlussendlich. Was ich bin und habe, kommt, oh Gott, von dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Von daher ist wichtig, dass ich weiß, was ich bin. Ich bin, ich habe ein ewiges Sein. Und worin besteht es? Nochmal zum Ich Bin.
Ich bin eine Rebe am Weinstock.
Schön, auch ich bin eine Rebe am Weinstock. Ja, ja, das kann uns ganzes Leben beschäftigen. Ich bin die Rebe am Weinstock. Bitte. Ich bin eine zerbrochene Person. Ja, und da wollen wir dich stärken. Erinnere dich an meine Zeugnis. Ich habe die Kraft, immer wieder aufzustehen. Danke vielmal. Noch jemand, wo was zum Ich Bin sagen will?
Ich bin geborgen.
Ich bin geborgen. Hast du das gesagt? Das weiß man nicht. Ich bin geborgen. Ja, ich bin geborgen. Ja, schön. Danke. Was wir jetzt, bitte. Wir sind Erben. Schön, wir sind Erben. Im ewigen Leben werden das ewige Leben Erbe. Ja, danke. Also da könnt ihr euch ja unter dem Tag Gedanken machen. Was ist meine Grundidentität, die mich bestimmt in meinem Verhalten? Da müssen wir immer darum bitten, dass die Identität uns nicht verloren geht. Oder dass eben, wie du jetzt gesagt hast, dass auch unsere Identität, dass wir weiterkommen, dass wir eine neue Identität bekommen. Ja. Jetzt schließen wir da ab, weil das Lied hat mir jetzt gerade der Thomas informiert, das ist nicht bekannt, so schade. Oder kennt jemand dieses Lied? Das ist ja eigentlich Adventslied. Wollt ihr mit mir singen, dann singen wir es ohne. Weil es ist die Melodie von Tochter, zieh und freue dich. Singen wir in aller Fröhlichkeit dieses Lied. Dir, Auferstandener, sei der Lobgesang. Dir, dem Auferweckten, der den Tod bezwang. Wir danken dir, dass wir auch heute uns an deine Auferstehung erinnern können. Wir wissen aber auch, als du in dieser Welt warst, dass du weiterhin der Mensch bist oder der Gott bist, der sich vor allem immer der Bedürftigen angenommen hat. Du bist der, der heruntergestiegen ist, um uns aus unserer Not, die so vielfältig ist, aus unserer Not herauszuholen. Wir danken dir, dass du dasselbe bist. Du bist genannt der Heiland. Und so bitten wir für uns alle, lieber Herr Jesus, dass du uns alle in unserer Bedürftigkeit, in unserer Notlage, in unseren Zweifeln, in unseren Ängsten hilfst und weiterführst, um das Licht, das du ausstrahlst, zu erkennen und dann fröhlich unser Leben zu gestalten. Hab du Lob und Dank dafür. Amen.